Zeugs, was ich mal kurz zur Seite räume. Sollte ich mich während der Predigt mal hinsetzen, dann nicht, weil ich mich selber langweile, sondern ich wurde vor einem Monat am Knie operiert und weiß nicht, wie lange ich hier gut stehen kann. Genau, ich wollte heute mit euch einen Text aus Johannes 11 angucken. Viele von euch werden den schon kennen. Und zwar geht es um die Auferweckung des Lazarus. Und um uns mal ganz kurz reinzunehmen, Maria und Martha, die sind zwei Schwestern und die haben einen Bruder, den Lazarus. Und der ist ganz doll krank. Und deshalb schicken die Schwestern Boten zu Jesus und sagen, Jesus, der Lazarus, den du lieb hast, der ist krank, komm doch und mach ihn gesund. Und als Jesus die Botschaft hört, da bleibt er erstmal zwei Tage da, wo er ist. Und dann macht er sich doch auf den Weg zu Lazarus. Und ja, als er da ankommt, da ist der Lazarus aber schon seit 4 Tagen tot. Und in dem Haus von Maria und Martha, da sind Trauergäste, um die beiden zu trösten. Und die Martha, die hört, dass Jesus auf dem Weg ist und sie kommt ihm entgegen. Und kurz vor ihrem Dorf, kurz vor Bethanien, da trifft sie dann Jesus. Und sie fragt ihn natürlich, ja, oder sagt ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und Jesus sagt dann zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und ja, die Martha, die denkt dann so, ja, am letzten Tag wird er auferstehen. Und ja, das ist natürlich ein Trost, aber hilft in der Situation jetzt auch nicht so komplett, weil ihre Fragen an Jesus bleiben. Dieses, hey, wo warst du denn? Wieso bist du nicht gekommen? Und dann kommen irgendwann auch noch Maria und die anderen Trauergäste dazu und dann gehen sie alle zusammen mit Jesus zum Grab. Und das Grab, das war damals nicht, wie wir es heute haben, dass es so in der Erde ist, sondern das waren Höhlen und da wurden die Leute dann reingelegt und einen Stein davor getan. Und Jesus sagt dann, nehmt den Stein weg. Und Martha sagt, du aber Jesus, der riecht schon ganz schön doll. Der ist da schon seit 4 Tagen tot. Der ist am Verwesen. Aber Jesus bleibt dabei, sagt, nein, nehmt den Stein weg. Und dann wird der Stein weggenommen. Und dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Ja, und Lazarus kommt raus. Also das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst die Geschichte. Um euch mal mit reinzunehmen, weil ich werde jetzt nur auf einzelne Aspekte eingehen. Gerne mal die erste Folie. Wir gehen mal durch ein paar Verse aus dem Kapitel. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ja, also wir sehen, dass Martha, die hat Glauben. Die sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, du hättest den heilen können. Davon ist sie überzeugt, aber zu ihrem Glauben kommen halt auch Anfragen. Also man hört so richtig raus, ja, wieso warst du denn nicht da? Und in den nächsten Versen, da sagt Jesus dann, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Und ja, Jesus gibt Martha hier eine Zusage. Er sagt, hey, dein Bruder wird auferstehen. Und ja, die Martha, die hat hier nur, ich habe das mal genannt, so einen halben Glauben. So, die glaubt schon, dass der auferstehen wird, so am jüngsten Tag in der fernen Zukunft, wann immer das sein mag. Aber für sie ist die Situation vorbei. Der Lazarus ist tot und sie muss jetzt irgendwie damit umgehen. Obwohl sie sich absolut sicher ist, dass Jesus ihren Bruder hätte heilen können, wenn er da gewesen wäre. Also wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, die überhaupt keinen Glauben hat. Aber ihr Glaube reicht nicht dazu, dass Jesus ihn auferweckt. Vielleicht hat sie es auch gar nicht genau verstanden, was Jesus gesagt hat. Oder dass Jesus beabsichtigt hat, Lazarus heute aufzuerwecken. Aber auf jeden Fall, für sie ist die Situation gerade so ein bisschen verloren. Und sie hat da gerade keine Hoffnung mehr für ihre Situation. Mal die nächste Folie bitte. Noch eine. Genau, und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht erst irgendwann am jüngsten Tag, sondern du redest mit der Auferstehung, du redest mit dem Leben. Glaubst du das? Und das ist so schön, dass Martha das glaubt, dass sie sagt, ja, Jesus, du bist der Christus, du bist der von Gott Gesandte, du bist der König, der Priester und Prophet, den Gott uns geschickt hat, um uns zu erlösen. Und das bist du hier und heute. Und das ist auch Jesus für uns hier und heute. Und diese Frage, glaubst du das, die geht auch an uns, ob wir das glauben. Und ich finde das so schön, dass obwohl Martha nur diesen, ich habe es ja halben Glauben genannt hat, Jesus ihr da entgegenkommt und ja, dass sie trotz ihrer Lebensumstände sich nicht davon abhalten lässt, zu glauben, dass sie mit dem Messias spricht. Und das wünsche ich uns allen. Und dann sehen wir im nächsten Vers, dass Jesus sagt, also sie sind dann zum Grab gegangen, nehmt den Stein weg. Und die Schwester des Verstorbenen, die Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Und die Martha, die versteht an der Stelle immer noch nicht, dass Jesus heute ein Wunder tun will. Denn spätestens, wenn Jesus sagt, der Stein muss weg, hätte sie stutzig werden können, aber ich will da auch nicht einen zu großen Maßstab an eine trauernde Frau anlegen. Und wir haben gesehen, dass ihr Glaube, der reicht für eine Auferstehung in der fernen Zukunft, aber nicht für so ein Wunder heute. Und ja, was sie deshalb tut, ist, sie weist Jesus auf das praktische Problem hin, nämlich, naja, der ist schon am Verwesen. Und ich weiß nicht, ich kenne das von mir, ich denke, ihr kennt das auch, dass wir ganz häufig praktische Einwände haben, wenn Gott irgendwas in unserem Leben tun will. Dass wir sagen, ja, aber ich wäre vielleicht gar nicht schlau genug, jetzt irgendwie diesen Leitungsposten zu übernehmen oder ach, ich bin jetzt schon so alt, soll ich jetzt nochmal was Neues anfangen? Oder irgendwie, oh, soll ich jetzt dem da von Gott erzählen, weil der ist doch so weit weg, der hat doch so ein hartes Herz, der interessiert sich doch gar nicht dafür. Also wir haben 1000 praktische Gründe, warum Gott nicht wirken kann. Und ja, was wir hier sehen ist, Jesus ist einfach größer als alle unsere Einwände. Und Jesus sagt im nächsten Vers, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist so ein bisschen der Kernvers meiner Predigt. Nicht nur ein bisschen, das ist es. Wenn du an Christus glaubst, daran, dass Jesus lebt, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und nicht erst in der fernen Zukunft, sondern heute schon, in deinem Alltag. Du wirst erleben, dass Gott dort eingreift. Und Jesus sagt ja hier, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Was ist in diesem Vers die Herrlichkeit Gottes? Es gibt ja so in christlichen Kreisen, wenn man eine Weile unterwegs ist, so in der Gemeinde, dann kennt man ja so Floskeln, so wie ja, die Herrlichkeit Gottes. Wenn man jetzt sagt, ja, was ist denn damit jetzt gemeint? Muss man erst mal überlegen, was damit jetzt eigentlich konkret gemeint ist. Weil wir wissen, ja, das klingt schön, aber was ist denn jetzt die Herrlichkeit Gottes, die ich sehe? Und in der Situation ist die Herrlichkeit Gottes, die Martha sehen wird, ist, dass Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus. Martha wird dieses Wunder sehen, aber nicht nur das. Martha wird sehen, dass dieses Wunder von Gott gewirkt ist. Da sind auch ganz viele andere Trauergäste dabei, die werden dasselbe sehen. Die werden auch sehen, der Stein kommt weg und der Lazarus kommt raus. Aber nicht alle von denen werden glauben. Nicht alle werden dort die Herrlichkeit Gottes sehen, obwohl es vor ihren Augen passiert. Und wenn wir jetzt in die nächsten Verse gehen, da werden wir diesen Punkt auch noch sehen. Da steht geschrieben, sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Und wir sehen hier genau den Punkt, den ich gerade schon eingeleitet hatte. Jesus tut dieses Wunder, die Auferweckung, und er betet sein Gebet, damit die Volksmenge glaubt, dass er der vom Vater gesandte Sohn ist. Und das ist der Zweck dieses Wunders. Die Leute sollten sehen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dieses Wunder, das ist kein Selbstzweck. Das ist auch nicht dafür da, dass es der Martha besser geht. Dieses Wunder ist dafür da, damit Leute erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und so ist es auch, wenn wir in unserem Leben das Wirken Gottes erleben, dann dürfen wir nicht die Prioritäten vertauschen. Dann geht es nicht darum, dass wenn ich jetzt irgendwie hier für mein Knie bete, dass ich gesund werde, hey, und wenn Gott dabei verherrlicht wird, ist mir das auch recht. Sondern es geht andersrum. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird und wenn dabei jemand gesund wird, umso besser. Aber das Hauptziel ist, dass Gott verherrlicht wird. Und Am Ende geht es darum, und das ist auch das Ziel heute, dass die Menschen erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass die Menschen zu ihm kommen. Ja, und nach dieser Geschichte stellt sich ja, oder habe ich mir die Frage gestellt, wo bin ich so ein bisschen wie Martha oder wo ist unsere Gemeinde so ein bisschen wie Martha? Dass man zwar glaubt, so ja, es gibt Gott, so ein bisschen was kann er auch machen, aber dass er wirklich in mein Leben eingreift, dass er lebendig ist, dass er sich um mich kümmert und dass ich sein Wirken erlebe. Und ja, die Frage ist wirklich, erwarten wir ganz konkret, dass Gott heute noch Wunder tut? Dass er die Predigt des Evangeliums unterstützt mit Zeichen und Wundern? Oder dass, wenn wir beten, dass Gott tatsächlich was tut? Dass, wenn wir für einen Kranken beten, vielleicht sogar die Hände auflegen, dass es dem wirklich besser geht? Erwarten wir das oder sind wir so ein bisschen wie Martha, dass wir denken, naja, es ist gut, dass Jesus jetzt da ist, aber die Situation ist gelaufen. Und das Schöne ist, wir haben es ja neulich auch in Ostern gefeiert, wir haben einen Gott, der lebt. Ich meine, Jesus ist gestorben, oder? Und was ist dann passiert? Er ist auferstanden, richtig. Und dann ist er nochmal gestorben? Nee, ne? Der Lazarus, der ist irgendwann wieder gestorben. Aber Jesus nicht. Der ist zum Vater aufgefahren, wo er noch lebt, bis heute. Und dort oben beim Vater, da hat er uns von dort den Heiligen Geist gesandt. In Johannes 16, Vers 7, da sagt Jesus, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus ging, um uns den Heiligen Geist zu senden. Er hat gesagt, dass es nützlich für uns ist, dass er weggeht. Dass es besser für uns ist, dass der Heilige Geist gekommen ist, als dass Jesus jetzt immer noch hier über die Erde laufen würde. Wirklich? Wäre das nicht praktisch? Also, ja, wenn Jesus jetzt hier noch irgendwo über die Erde laufen würde, ich könnte mit meinem Knie zu ihm gehen und ihn um Heilung bitten. Ich müsste nicht mal hingehen. So in Matthäus 8, da wurde der Knecht des Hauptmanns ja auch aus der Ferne geheilt. Vielleicht hätte ich den Glauben, vielleicht doch nicht. Aber es wäre praktisch. Oder ja, wenn wir uns als Gemeinde über eine Lehrfrage uneinig wären und wir könnten einen Brief an Jesus schicken und sagen, sag mal, wie verhält denn sich das? Dann würden wir eine Antwort kriegen, die alle Unklarheiten beseitigt. Das wäre praktisch gewesen letztes Jahr, oder? Das wäre definitiv praktisch gewesen. Das wären großartige Möglichkeiten. Aber wir haben was Besseres als diese Möglichkeiten. Beziehungsweise wir haben jemand Besseres, nämlich den Heiligen Geist, den Gott uns gesandt hat. Und ja, dieser Heilige Geist, der hat zu Pfingsten gewirkt, der begabt uns auch heute noch, er tröstet uns und ermutigt uns, er lehrt uns die Worte Jesu. Und die Frage ist, rechnen wir damit? Weil ich kenne das aus meinem Leben und manchmal kommen mir auch Gottesdienste so vor, so ein bisschen wie so eine Beerdigung. Ja, bei einer Beerdigung, da erinnern wir uns dran, wie schön das noch früher mit dem Verstorbenen war, was der so Tolles gemacht hat. Aber wir erwarten nichts mehr von dem Verstorbenen. Aber ein Gottesdienst ist keine Beerdigung. Jesus lebt. Von ihm sollten wir noch was erwarten. Und ich glaube, er will auch was tun. Und ja, wir haben oft irgendwie so, wie gesagt, ich kenne das auch von mir, ich sage das jetzt nicht, um irgendwem von hier oben eine reinzudrücken, dass so der eigene Glaube nur so eine Erinnerung ist an das, was Gott früher Tolles gemacht hat, was wir in der Bibel lesen, so ja cool, der hat den Lazarus auferweckt und ja, ja, irgendwann in der Zukunft werden wir auch alle auferstehen und im Himmel leben, aber heute ist halt nichts so. Und dann hat man so seine Tradition und seine Liturgie und seine festen Abläufe und ist ja auch an sich gar nichts gegen einzuwenden, wenn das halt dabei hilft, dass wir Gott erleben. Und ja, wie gesagt, ich sage das jetzt gar nicht, um irgendwen auf den Schlips zu treten. Ich kenne das auch aus meinem Leben, so Phasen des Glaubens, wo man alles ein bisschen eingeschlafen ist. Wo man irgendwie natürlich liest man noch so ein bisschen in der Bibel, man betet auch vorm Essen, ist auch ab und an mal noch im Gottesdienst. Aber das waren keine guten Phasen in meinem Leben. So richtig gut ging es mir geistig, wenn ich mich nach Gott ausgestreckt habe, wenn ich eine Sehnsucht danach hatte, dass er wirkt, dass er mich gebraucht, dass sein Reich gebaut wird. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass Gott uns heute Morgen einlädt, ihm neu zu begegnen. Ich glaube, dass er seinen Heiligen Geist ausgießen will und uns zeigen will, dass er nicht nur in der Vergangenheit gewirkt hat, dass er nicht nur in der Zukunft wirkt, sondern dass er noch heute wirkt. Und ich will dazu mal ein paar Erlebnisse, die ich mit Gott aus meinem Leben hatte, erzählen, um euch da einfach mit reinzunehmen. Also eine besonders eindrückliche Situation für mich war zum Beispiel, als wir vor ein paar Jahren vor der Entscheidung standen, ob wir nach Münster ziehen sollen oder nicht. Spoiler haben wir gemacht, aber wir haben am anderen Ende Deutschlands gelebt und wir waren uns echt unsicher, ob das Gottes Weg ist. Ich hatte mich hier für ein duales Studium beworben und wenn man so 500 Kilometer weit umzieht, nochmal eine Karriere neu startet, in eine Stadt, wo man niemanden kennt, ziehen will, man bricht halt alle Brücken ab, man lässt die Familie zurück, man lässt Freunde zurück, man lässt Gemeinde zurück, sagt, man kündigt den Job, man kündigt den Kita-Platz vom Kind. Es ist kein Schritt, der mir leicht gefallen ist. Da hatte ich echt Bammel und war auch wirklich am Zweifeln, ist das richtig? Will Gott mich da haben? Und ich hatte bereits das schriftliche Auswahlverfahren hinter mir, war mir aber unsicher, ob ich es überhaupt bestanden hatte. Das Mündliche hätte noch vor mir gelegen, wenn ich das denn überhaupt bestanden hätte, das Schriftliche. Und ich war halt mal wieder verzweifelt, ist das jetzt wirklich Gottes Weg? Und dann habe ich gebetet und dann habe ich auf einmal eine Tür gesehen, die weit offen war. Und da wusste ich, Gott will mich in Münster haben. Aber da war noch mehr, da habe ich gehört, wie Gott gesagt hat, als Zeichen, dass ich euch nach Münster sende, setze ich dich auf Platz 1 von allen Bewerbern. Und es waren 1200 ungefähr. Und es gab ein paar Stellen, also nicht nur eine, aber da habe ich mir auch gedacht, ich war mir schon sicher, dass Gott geredet hat, aber ich wusste auch nicht, kam das jetzt aus mir? Und ich habe es dann noch am selben Tag meiner Frau gesagt, weil wenn ich dafür keine Zeugen gehabt hätte, das hätte ich mir am Ende selber nicht geglaubt. Ihr könnt euch dann vorstellen, wie ich dann drauf war, als ich dann am Ende tatsächlich erfahren hatte, dass ich von allen Bewerbern die beste Gesamtpunktzahl hatte. Und da war für mich klar, das war jetzt nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil Gott ein Zeichen setzen wollte. Und das war mir seitdem eine Riesenermutigung, wenn ich irgendwie Probleme hatte, sei es jetzt im Studium oder sonst wo, weil nur weil Gott einen führt, heißt es ja nicht, dass jetzt keine Probleme mehr da sind. Aber ich wusste, wenn irgendwie Probleme da waren, ich bin da, wo Gott mich hingesandt hat. Und das war eine Riesenermutigung, nicht nur für mich, auch für meine Familie. Und da war ich einfach mega dankbar für. Eine andere Sache, wie ich Gottes Wirken erlebe, ist, ich habe manchmal so, wenn ich bete, Eindrücke für andere Leute, die ich weitergeben soll. Und wir hatten im Hauskreis vor ein paar Jahren ein Ehepaar. Da war der Mann sehr schwer krank, der litt am chronischen Erschöpfungssyndrom. Und er konnte, selbst nach kleinen Belastungen, musste er sich dann wieder ins Bett legen und dann ging es für eine Weile deutlich schlechter mit ihm. Und das Ehepaar, das ist dann irgendwann in ein anderes Land gezogen. Und als wir als Hauskreis dann eben auch für die gebetet haben, dass sie da gut ankommen und so, da hatte ich den Eindruck, dass es in dem anderen Land gesundheitlich mit ihm aufwärts gehen wird. Und dann habe ich das geprüft und auch entsprechend vorsichtig weitergesagt, weil man will ja auch nicht falsche Hoffnungen wecken. Dann habe ich das den Leuten weitergegeben. Und tatsächlich, heute geht es ihm besser. Er kann sogar Reisen unternehmen, ohne dass er so einen Zusammenbruch hat. So, und irgendwie offensichtlich wollte Gott denen das sagen. Fand ich sehr ermutigend. Und eine letzte Geschichte will ich noch erzählen, die ist vor 2 Monaten in unserem Hauskreis passiert. Wir sind gerade dabei, durch 1. Samuel durchzugehen als Hauskreis. Und ich hatte die Andacht für 1. Samuel Kapitel 3 vorbereitet. Das ist die Geschichte, wo der junge Samuel im Tempel liegt und schläft dann nachts und auf einmal hört er seinen Namen gerufen. Und dann denkt er, okay, es ist der alte Priester Eli, der ihn ruft, der braucht wohl irgendwas. Und dann geht Samuel zu dem Eli und sagt, du hast mich gerufen? Was los? Und er so, nee, ich hab dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Okay, macht er. Und dann wird Samuel nochmal gerufen. Er geht wieder zu Eli und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli wieder, nee, hab ich nicht. Geh schlafen. Und das macht der Samuel. Und dann passiert es noch ein drittes Mal. Und der Eli sagt diesmal, okay, Gott ruft dich, Samuel. Und dann erklärt er dem Samuel, was er machen soll, wenn Gott ihn ruft. Und ich habe dann, als ich die Andacht vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, ich mache gar nicht viele Worte. Ich sage einfach, ey, lasst uns dafür beten, dass Gott in unserem Hauskreis, in unserer Gemeinde Leute ruft, dass er ihnen beibringt, seine Stimme zu hören. Und als ich die Andacht vorbereitet hatte, da hatte ich den Eindruck, dass Gott an diesem Abend eine Frau aus unserem Hauskreis, Katha, besonders freisetzen will, seine Stimme zu hören. Und ich dachte mir so, okay, ich behalte es erstmal für mich, weil damit kann man ja auch Leute unter Druck setzen, vielleicht ist es auch irgendwie Wunschdenken. Und ja, dann kam der Hauskreisabend und wir essen immer zuerst so ein bisschen gemütlich und da hatte Katha von ihrem Tag erzählt, dass sie sich kurz vorher mit dem Büchertisch getroffen hatte, die da irgendwie was gemacht haben an dem Tag und ja, da fiel mir ein, stimmt, ich wollte ihnen ja noch ein Buch geben. Dann habe ich ihm ein Buch gegeben und das war über hörendes Gebet, eben für den Büchertisch. Und dann nimmt sie das und meint so, das lese ich selber, bevor ich es dahin gebe. Weil das Thema, das begegnet mir immer wieder. Und dann hat sie erzählt, dass sie schon Träume hatte, die eingetroffen sind. Dass sie regelmäßig Leuten Ermutigungskarten mit Bibelversen schickt, die exakt auf die Situation passen. Und dann hatte sie auch noch erzählt, dass sie die Woche beim Einkaufen zweimal gehört hat, wie ihr Name gerufen wurde. So wie bei Samuel in der Geschichte. Obwohl sie gar nicht wusste, dass wir dieses Thema haben. Und da war mir klar, okay, gut, Gott hat irgendwas vor. Und dann habe ich ihr von meinem Eindruck dann doch erzählt und habe dann auch nochmal für sie gebetet. Und ich finde das total faszinierend, wenn Gott so wirkt. Und wenn ich nochmal diesen Kernvers aus der Predigt erwähnen darf, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. So in diesen Situationen, die ich jetzt erzählt habe, kann ich euch sagen, da habe ich die Herrlichkeit Gottes erlebt. Da habe ich erlebt, wie Gott mit Fürsorge und Interesse in unser Leben eingreift, wie er eine Perspektive hat, wie er einen Plan hat für uns. Und dass er lebt und dass er es gut mit uns meint und dass er will, dass unser Leben gelingt. Dass es nicht heißt, dass wir nie Probleme haben, aber er interessiert sich für uns und er will nicht erst wieder in einer fernen Zukunft eingreifen, sondern er lebt heute. Und das ist auch immer eine riesige Ermutigung, auch nicht nur einfach jetzt ich bezogen, ich will mehr erleben, sondern damit kann man anderen dienen, kann andere ermutigen und andere einladen, Gott zu folgen. Und wenn wir nochmal zu dem Text zurückgehen, die Verheißung, die Jesus Martha gegeben hat, dass ihr Bruder auferstehen wird, das war eine sehr konkrete Verheißung. Hatte Martha noch nicht verstanden, sie hat das eher so allgemein gesehen. Aber die Frage ist doch, wo kriegen wir denn persönliche, konkrete Verheißungen her? Und die Antwort ist natürlich zuallererst aus der Bibel. Wir dürfen und sollen auch viel in der Bibel lesen, um Gott kennenzulernen. Es wäre geradezu komisch zu sagen, ich will was von Gott kennenlernen, aber das Buch, wo er sich verbindlich offenbart hat, das ist jetzt nicht so meins. Das wäre komisch. Und es gilt auch grundsätzlich, dass alles Reden Gottes oder alle Führung Gottes, die ich wahrnehme, die muss mit der Bibel übereinstimmen. Also finden wir die konkreten Verheißungen, die Gott uns gibt, zuallererst in der Bibel. Aber die praktische Frage ist doch, welche Verheißung gilt für mich? Also wenn mein Knie krank ist, gilt jetzt eine Verheißung, dass Gott heilt? Oder gilt eine Verheißung, dass Gott mich durchs Leid trägt? Und klar ist, es muss eine Verheißung sein, die Jesus mir gibt, die irgendwie konkret von ihm persönlich ausgeht. Und die Initiative, die geht dabei von Jesus aus. Ja, Martha hat sich nicht ausgesucht, dass ihr Bruder heute aufersteht. Oder hat sich es gar irgendwie verdient. Sondern Jesus ist zu ihr gekommen. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder morgen stirbt, dann kann ich ja schlecht zur Beerdigung fliegen, mir diesen Vers nehmen und sagen, ja, das ist meine konkrete Verheißung. Der wird heute auferstehen. So, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht klappen. Von daher kann ich nicht einfach hingehen und mir jede Verheißung aus der Bibel nehmen, sondern die muss Jesus mir persönlich geben. Und das tut er durch den Heiligen Geist, den er uns nach der Auferstehung gegeben hat. Und so redet er heute noch zu uns, sei es durch Eindrücke oder durch Visionen oder durch Träume oder durch einfach, auch ganz unspektakulär, durch so eine innere Gewissheit, wenn ich die Bibel lese, ich sage, ey, diese Stelle, dieser Vers, der ist jetzt gerade für mich. Manchmal ist es auch einfach nur, viel davon passiert auch in Gemeinde oder im Hauskreis, in dem jemand anders ein Wort für mich hat, wo ich merke, okay, gut, der konnte jetzt vielleicht gerade gar nicht wissen, was für eine Not ich im Herzen habe. Und Gott hat es ihm offenbart und gleich noch eine ermutigende Botschaft dazugegeben. Und dann weiß ich, da hat jetzt Gott durch den Bruder oder durch die Schwester zu mir geredet und meint gerade mich und gibt mir eine Verheißung. Und ich will an der Stelle auch noch eine Warnung rausgeben, weil es gibt im Johannesevangelium noch die Stelle, wo Jesus die Brote vermehrt, wo er mit ganz wenig Essen ein paar tausend Leute ernährt. Und die Leute, die gehen am nächsten Tag los und suchen Jesus, weil die haben wieder Hunger. Die wollen noch mehr zu essen. Und Jesus sagt dann, nee, sucht mich nicht wegen der Brote, kommt nicht wegen der Wunder zu mir. Ja, das wäre Johannes 6, Vers 26 und 27, falls jemand nachlesen will. Ja, das ist eine Gefahr, dass man Jesus nur nachfolgt, um spektakuläre Wunder zu erleben. Aber ich glaube, eine andere Gefahr ist für uns aktuell größer, nämlich, dass wir gar nichts mehr von Gott erwarten. Dass wir gar nicht mit Gottes Eingreifen rechnen, als könnte er das gar nicht. Ja? Ich weiß, es gibt die Christen, die hängen, also oder deren Liebe zu Gott hängt daran, dass er mit Macht in ihrem Leben eingreift und ihre Probleme löst. So, das ist nicht gut. Weil Jesus hat uns Leid verheißen. Aber ich glaube, das ist nicht das Kernproblem von uns als Gemeinde. Ich glaube, wir tendieren eher dazu, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, dass wir nicht erwarten, dass Gott ganz konkret in unserem Leben eingreift. Aber Gott hat die Macht, das zu tun. Und ich glaube, wir brauchen es, dass er die Verkündigung seines Reiches mit Zeichen und Wundern unterstützt. Dass wir ja, das Reich Gottes nicht aus eigener Kraft bauen. Dass wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, der uns begabt und der uns leitet. Und ich glaube, dass so Menschen für Münster und oder aus Münster und aus Gievenbeck gewonnen werden können für Gottes Reich. Und ja, darum ist einfach meine Bitte an dich, dass du offen bist für Gottes Reden. Ja, wenn du dir vielleicht unsicher bist, ob das jetzt nicht irgendwie zu weit geht, was ich hier sage, dann ja, prüf das absolut. Ich bin nicht unfehlbar. Prüf's im Gebet vor Gott. Frag ihn, wie es sich verhält, bitte ihn dir ja, einfach die Wahrheit zu zeigen. Aber ich bitte dich, tu es mit einem demütigen Herz und tu es mit einem Herz, das sich danach sehnt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich glaube, so eine Gebete beantwortet Gott immer. Und wir gehen noch mal ein letztes Mal in den Bibeltext zurück, in die Verse 45 und 46. Da sehen wir viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er, Jesus, getan hatte, die glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Ja, wir sehen die Volksmenge, die sind jetzt nicht alle so krass, der ist auferstanden, so, wir glauben jetzt alle an Jesus. So, sondern viele haben geglaubt, aber andere, die haben nicht geglaubt. Ja, sie haben sich an dem gestört, was Jesus getan hat und ja, haben ihn bei den Pharisäern angezeigt. Und ich halte es auch gut für möglich, dass unter denen, die nicht geglaubt haben, auch ein paar waren, die sind einfach wieder nach Hause gegangen. Die sind auch gar nicht zu den Pharisäern. Die wollten einfach nur in ihr normales Leben zurück. Vielleicht noch gedacht, ey, wenn ich das beim nächsten Stammtisch erzähle, bin ich das Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber jetzt weiter eine Bedeutung für ihr Leben haben sie da nicht gesehen. Und so wird es vermutlich auch heute bei uns sein, dass manche glauben und andere sich irgendwie daran stören und andere einfach nur in ihren normalen, berechenbaren Alltag zurück wollen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch die Einladung Gottes annimmt, ja, einfach an ihn zu glauben, seine Herrlichkeit zu sehen und auch mit den Jahren der Nachfolge immer mehr von Gott zu sehen und zu erleben. Ich komme zum Ende und will auch noch mal sagen, so Gott schuldet uns keine Wunder. Ja, gibt es nicht das Rezept, wie man das machen könnte. So, aber die Martha, die hatte eine konkrete Verheißung. Und da ist ein Wunder passiert. Und was ich vorhin aus meinem Leben erzählt habe, das ist auch nicht Alltag bei mir. Aber es geht mir darum, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und er wird zu seiner Zeit handeln. Ja, und ob das wie bei meinem Knie so ist, dass Gott mich durch den Schmerz trägt oder ob Gott eingreift und dein Problem sofort löst, das weiß ich nicht. Aber es geht darum, ja, dass du dich Gott zur Verfügung stellst. Und ich hatte gemerkt, dass es so mit dem Knie dann wieder so richtig losging, da hat Gott mir gezeigt, dass viel wichtiger als dieses Knie ist es, wie es geistlich um mein Herz steht. Irgendwie das Knie, das ist wichtig, aber das Herz ist viel, viel wichtiger. Und das hatte Gott mir gezeigt, als ich vor der Operation Angst hatte oder als die frische Wunde direkt nach der OP so geschmerzt hat. Das ist einfach wichtiger, als dass ich mit meinem Herzen voll das Vertrauen auf Gott setze. Dass er es gut mit mir meint. Und ja, darum schließe ich jetzt mit einer Einladung, dass, wenn du Gott noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, ihm jetzt zu begegnen. Und wir werden gleich eine Zeit der Stille haben. Ich werde das mit einem Gebet abschließen. Das kannst du dann mitbeten und Jesus in dein Leben aufnehmen. Aber ich will dir auch nochmal als Warnung mitgeben, das wird dich was kosten. Ja, Nachfolge Jesu, die kostet was. Also eine Entscheidung für Jesus, ja, die macht man nicht leichtfertig. Ja, Jesus wird in deinem Leben aufräumen. Und das wird dir nicht immer gefallen. Ja, Jesus hat uns auch versprochen als seine Nachfolger, dass wir in dieser Welt leiden. Aber ich sag dir, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs. Er ist jedes Opfer wert. Und hier sind Leute, die sind sicherlich noch deutlich länger mit ihm unterwegs. Die können das genauso bestätigen. Also es lohnt sich. Und ich glaube auch, dass für die von uns, die Gott schon kennen, Gott heute nochmal eine Einladung hat. Weil ich glaube nämlich, dass Gott uns alle einladen will, dich einladen will, ihn nochmal tiefer und intensiver kennenzulernen. Dass er dir was von seiner Herrlichkeit zeigen will, dass er dich einlädt, ihm im Alltag mehr zu erleben und dass er dich ruft, dass du dich mehr nach ihm ausstreckst. Und ja, wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir nochmal zu Gott kommen können. Und ja, wenn du spürst, dass Gott dich heute besonders angesprochen hat, dann lade ich dich ein, so während der Stille aufzustehen und damit für dich nochmal festzumachen, dass du dich nach Gott ausstreckst, und ich werde dann gleich mit einem Gebet schließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns zu dir rufst. Ich bete jetzt für die, die dich noch nicht kennen. Ja. Hey, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe ja versucht, mein Leben selber auf die Reihe zu kriegen. Und ich danke dir, dass du mich einlädst zu dir. Ich danke dir, dass du meine Schuld vergeben willst. Ich danke dir, dass du mir eine Perspektive für mein Leben geben willst. Ich danke dir, dass du ja, mir zeigen willst, wie herrlich du bist. Ich danke dir, dass du mich begaben und gebrauchen willst, dein Reich zu bauen. Und ja, ich habe Sehnsucht nach dir, Jesus. Ja, ich will offen sein für dich. Ich will erleben, wie du wirkst. Ich will ja, erleben, wie du dein Reich baust. Und ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und ich bitte dich, ja, dass du alle Zeit bei uns bist. Ich danke dir, dass du völlig vertrauenswürdig bist, dass dein Wort Realitäten schafft. Dass du gesagt hast, Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Denn das klingt an die Schöpfung an. Es werde Licht und es ward Licht. Und auch heute noch hast du diese Macht, dass wenn du etwas in unser Leben sprichst, dann wird es. Und ich bitte dich, dass wir das erleben dürfen, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unter uns Menschen berufst und begabst und freisetzt für die Dienste, die du vorgesehen hast, damit deine Gemeinde blüht, damit Menschen auf deine Herrlichkeit hingewiesen werden, damit Menschen erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass sie gerettet werden und nicht verloren gehen. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen.